Deutschlandfunk Nova. Update mit Ilka Knigge.
Stellt euch vor, die Ampel würde plötzlich sagen, CDU, CSU, kommt mal mit in die Regierung, lass uns gemeinsame Sache machen. Ist unvorstellbar. Eigentlich war es das in Israel bisher auch, aber seit dem Angriff der Hamas, seit Samstag ist dort alles anders und nun bilden Regierung und Opposition zusammen eine Notstandsregierung. Das könnte auch mit der wohlgeplanten Bodenoffensive im Gazastreifen zusammenhängen, auch wenn die offenbar nicht unmittelbar bevorsteht.
Niemand wird einfach so Truppen in die Straßen Gazas schicken. Habt ihr euch mal die Straßen in Gaza angeschaut? Das wäre ein Truppenkampf auf Ruinen. Klar, dass die Hamas nur auf die Soldaten wartet. Sie sind vorbereitet mit allen möglichen Sprengsätzen. Wir werden erst alle platt machen und dann werden wir die Truppen hineinschicken.
Das sagt Yamos Adlin, ehemaliger Chef des israelischen Geheimdienstes im israelischen Fernsehen. Was die Notstandsregierung in Israel nun bedeutet, das ist eins unserer Themen hier im Update-Podcast. Außerdem blicken wir noch auf einen neuen Rekord im Bungee-Jumping. Ein Neuseeländer ist ernsthaft 941 Mal von einer Brücke in Auckland gesprungen, innerhalb von 24 Stunden. Das macht ordentlich was mit dem Körper, sagt Sportmediziner Klaus Völker.
Also da oben zu stehen und dann darunter zu springen, ist ein enormer Stress. Der belastet natürlich das Herz-Kreislauf-System, der jagt den Blutdruck hoch und das ist schon eine enorme Belastung.
Das und mehr hier im frischen Update-Podcast vom 11. Oktober 2023. Ilka Knigge, mein Name. Ich wünsche euch eine gute halbe Stunde.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn in einem Land eine Notstandsregierung gebildet wird, dann ist dieses Land, wie der Name ja schon sagt, in einer heftigen Krise, in einem Krieg, in einem Notstand halt. In Israel soll jetzt so eine Notstandsregierung kommen. Darauf hat sich Ministerpräsident Netanyahu heute mit der Opposition geeinigt. Beobachter werten diesen Schritt als Zeichen einer möglicherweise bevorstehenden Bodenoffensive im Gazastreifen. Was bedeutet das genau? Das klären wir jetzt mit unserem Korrespondenten vor Ort in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Notstandsregierung, wer macht da mit?
Da macht eine große Oppositionspartei mit. Benny Gantz ist der Chef und das ist ein erfahrener Militär. Der war mal ein hochrangiger General. Der war auch schon mal Verteidigungsminister und man hofft sozusagen, dass der dann auch kompetente Entscheidungen treffen kann, wenn er im Kabinett sitzt der bisherigen Regierung. Der sprechen viele Israelis ja nur in Teilen Kompetenz zu. Da sind ja auch rechtsextreme Kräfte mit dabei, die selber zum Beispiel gar nicht in der Armee waren. Also es ist gut sicherlich, dass dieser Mann jetzt da an der Regierung ist und dass auch die Breite für die Entscheidung in militärischen Fragen jetzt vergrößert wird. Mhm. Diese Regierung soll im Amt sein, solange der Krieg dauert und Entscheidungen stehen bevor, zum Beispiel eben auch über die Bodenoffensive, über die du gesprochen hast.
Ja genau, welche Befugnisse wird denn diese Notstandsregierung dann haben, zum Beispiel für das weitere militärische Vorgehen?
Es soll um alle Entscheidungen gehen, die mit diesem Krieg jetzt zusammenhängen. Mhm. Es sind ja schon einige Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel wurde über das ganze Land der Notstand verhängt. Es ist mobil gemacht worden. Aber natürlich muss diese Regierung auch entscheiden über konkretes militärisches Vorgehen. Also die Entscheidung, ob jetzt eine Bodeninvasion stattfinden soll, das muss auch diese Regierung treffen. Und wir gehen davon aus, dass das in den nächsten Stunden oder vielleicht sogar Tagen passiert.
Bedeutet das denn dann, dass es eigentlich keine richtige Opposition mehr gibt in Israel?
Also es gibt noch die Opposition. Es sind ja nicht alle Parteien in dieser Regierung dabei. Mhm. Auch eine andere große Oppositionspartei macht nicht mit. Aber de facto ist man jetzt geeint in allen Fragen, die mit diesem Krieg zusammenhängen. Da sind die Fragen, die man vorher hatte, die Justizreform und dergleichen, völlig in den Hintergrund gerückt. Darum geht es jetzt gar nicht. Es geht darum, jetzt diesen Krieg zu führen. Und es gibt da keinen Widerstand dagegen. Das Land steht wirklich zusammen. Und viele Israelis sagen, wir müssen das jetzt durchziehen. Und es ist gut, dass die Regierungsbasis dafür jetzt verbreitert wurde.
Dann lass uns noch mal kurz auf die Bodenoffensive kommen. Würdest du das jetzt auch als Zeichen in diese Richtung werten?
Also ich glaube, dass es dazu kommt, ja. Denn man will ja sozusagen die Hamas treffen, man will die Infrastruktur der Hamas zerschlagen. Das hat man in den letzten Jahren auch schon versucht. Immer wieder durch Luftangriffe, durch Luftschläge auf Ziele im Gazastreifen. Darüber haben wir ja ständig berichtet. Auch jetzt wird massiv bombardiert und trotzdem haben wir jetzt, während wir reden, auch weiterhin Raketenalarm in Teilen Israels. Das sehe ich auf meinem Handy, poppt ständig auf. Die schießen da sozusagen noch immer aus allen Rohren, wenn ich es mal so salopp sagen darf. Also man schafft es nicht aus der Luft, diese Gaza-Infrastruktur der Hamas zu zerstören. Deshalb wird man wahrscheinlich mit Bodentruppen reingehen müssen. Und wenn man sich das anguckt, ich war heute unten an der Grenze, da werden wirklich massive Truppenkontingente zusammengezogen. Ja. Meiner Meinung nach ist das eine Vorbereitung dieses Einsatzes.
Ja, ich glaube, so eine Sperrzone wurde auch eingerichtet, ne?
Genau, da sind Ortschaften evakuiert worden. Da wird sozusagen, ich glaube, man nennt das ein Vorfeld aufgebaut, also ein Gebiet, in dem dann sozusagen dieser Einmarsch vorbereitet wird. Ich glaube, der steht bevor, aber das wird eine schwierige Mission. Da wird es viel Widerstand geben. Jedes Haus kann da eine Falle sein. Es wird Häuserkampf geben und es wird auch weiter viele Tote und Verletzte geben, auch auf israelischer Seite. Und deswegen macht man sich die Entscheidung nicht leicht. Und deswegen wird jetzt trotzdem sehr viel gebombt, so schlimm das für die Bevölkerung im Gazastreifen ist. Aber man will eben dafür sorgen, dass die Hamas möglichst wenig Gegenwehr leisten kann, auch bei einer solchen Bodenoffensive.
Israels Ministerpräsident Netanyahu und Oppositionsführer Gantz haben sich auf eine Notstandsregierung geeinigt. Was das für Israel und die Lage im Osten bedeutet, das hat Jan-Christoph Kitzler uns erzählt. Er berichtet für uns aus Tel Aviv. Danke dir.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr gerade eine neue elektrische Zahnbürste braucht oder vielleicht schon länger über einen neuen Mixer für die Küche oder so nachdenkt, dann seid ihr vielleicht gerade besonders aufmerksam, denn es gibt mal wieder Sonderangebote ohne Ende. Nächsten Monat überall beim Black Friday und heute bei den Prime Days. Während Verdi, also bei Amazon, zum Streik aufruft, kann Amazon selbst an diesen zwei Tagen wieder mit zweistelligen Milliardenumsätzen rechnen. Denn so richtig, da können sich ja viele von uns nicht so davon freimachen, dass wir auf diese Angebote wirklich einfach anspringen. Wieso ist das so? Das erklärt uns jetzt Deutschlandfunk-Nova-Reporter Jan Dahlmann.
Es ist mal wieder soweit. Aktuell gibt es wieder die super-duper-Mega-Deals.
Teufel Cinema 11 bekommt man gerade für nur 299 Euro, inklusive Versand.
Einen 4K-Fernseher für 99 Euro.
Daher habe ich 5 ultra-geile Products für dich mit Rabatt. Mit diesem waschbaren Pfandbehälter gibst du deinem Pfand einen.
Ja, die Schnäppchenjäger auf TikTok drehen komplett durch. Von Kleinigkeiten wie einem Polyester-Eimer für das Auto bis zu dem hochauflösenden Mega-Fernseher ist alles dabei. Rabatte, Rabatte, Rabatte. Ich weiß vor lauter Rabatten gar nicht mehr, wo ich hingucken soll. Aber irgendwie, selbst nur bei der Recherche, erwische ich mich dabei, wie ich mir denke, ja, vielleicht ist ja so ein Eimer im Auto doch was für mich. Und gerade bei dem Preis.
Die Aussicht auf ein tolles Schnäppchen aktiviert unser Belohnungssystem im Gehirn. Dadurch entsteht so eine Wechselwirkung zwischen Dopamin und Endorphin. Das sind Botenstoffe im Gehirn, die eben auch Glücksgefühle in uns hervorrufen. Und andere Hirnregionen, die uns rational und vernünftig entscheiden lassen, werden dadurch eben etwas gedämpft.
Das erklärt mir Michael Rasimus von der Dualen Hochschule in Karlsruhe. Er leitet da das Eye-Tracking-Labor. Da beschäftigt er sich mit Neurowissenschaften und KonsumentInnenforschung. In dem Labor untersuchen er und seine KollegInnen, wo unsere Augen so hinwandern, zum Beispiel beim Shoppen.
Wir reagieren auf Farben, wir reagieren auf Formen, wir reagieren auf bestimmte Anordnungen und natürlich spielen Signalfarben immer eine Rolle.
Signalfarben sind vor allem Rot, Orange und Gelb. Und wenn wir uns so Websites mit den Sonderangeboten angucken, dann sehen wir schon immer ganz fett in Rot. Bis zu 20% Rabatt, bis zu 30% Rabatt und so weiter. Und da können wir gar nicht dran vorbeigucken. Und gerade bei solchen speziellen Rabatttagen kommt auch noch ein anderes Phänomen dazu. Wir denken, dass gerade alle die super Schnäppchen machen, also wollen wir das natürlich auch.
Das ist dann der klassische FOMO-Effekt, Fear of Missing Out, nämlich die Angst, an diesem Tag einen bestimmten Rabatt zu verpassen. Und auch der Effekt lässt uns dann oft emotional handeln. Und das hat auch wieder eben mit dieser Verknappung und Dringlichkeit an solchen Aktionstagen zu tun. Und man erwischt sich dann häufig dabei, dass man sich Dinge anschafft, die man eigentlich nicht braucht, aber in der Situation sich dafür entscheidet.
Und das schüttet dann eben wieder Glückshormone aus. Normalerweise würden die aber gedämpft werden, dadurch, dass wir Geld ausgeben. Denn dieser Schmerz, dass wir Geld aus unserem Portemonnaie nehmen und abgeben müssen, der aktiviert die gleichen Hirnregionen wie tatsächlicher körperlicher Schmerz. Beim Online-Shoppen merken wir das aber kaum, denn wir bezahlen mit Kreditkarte oder per PayPal. Und das wirkt sich eben nicht so aus, wie es bei Bargeld wäre. Und so kann es sein, dass wir von Schnäppchen zu Schnäppchen springen und so in einen richtigen Kaufrausch kommen. Und was machen wir im Kaufrausch selten? Preise vergleichen. Das wäre genau da aber wichtig. Denn auch wenn uns der Händler Rabatte von 20%, 30%, 40% verspricht, muss das gar nicht immer der beste Preis sein.
Manchmal soll es ja auch so sein, dass gerade bei dynamischen Preisen, die Preise vorher erhöht wurden und dann eben zu Aktionstagen wieder reduziert. Das ist zwar eine Preisreduktion, bedeutet aber nicht, dass die Produkte nicht woanders auch günstiger kriegen.
Nehmen wir zum Beispiel einen Fernseher von einem großen Hersteller, 4K und 65 Zoll. Jetzt gerade im Mega-Deal 1039 Euro. 40% billiger, sagt der Versandhändler. Auf Vergleichsportalen können wir uns anzeigen lassen, was ein Produkt in den letzten Monaten so gekostet hat. Und da sehen wir, den Fernseher gab es die meiste Zeit sogar günstiger als aktuell mit den 40% Rabatt. Aber trotzdem können wir an solchen Tagen auch wirklich Produkte günstiger kaufen. Eine Erhebung der Analyseplattform Dataweave hat gezeigt, dass zum Beispiel Elektroprodukte beim letzten Prime Day im Schnitt über 6% günstiger waren. Nur eben keine 30 oder 40%. Sollten wir vielleicht auf dem Schirm haben, bevor wir das vermeintlich nächste große Schnäppchen schießen. Denn generell gilt laut Michael Rasimus:
Es spricht ja auch nichts gegen eine Belohnung, ne? Wenn sich alles so im Rahmen bewegt, den man auch selber finanziell stemmen kann und sich wohlfühlt, ist ja auch alles in Ordnung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das hat's in den USA noch nie gegeben.
The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
Letzte Woche hat eine kleine Gruppe von ultrarechten Republikanern den Chef vom US-Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, abgesetzt. McCarthy, der ist ja selbst Republikaner, heißt, seine eigenen Leute haben ihn da geschasst. Aber einer, der damit am Werk war, Matt Gaetz, der hatte bei der Speakerwahl im Januar schon einen ganz anderen Wunschkandidaten für diese Position und hat den auch immer noch.
And so I nominate President Trump. Because we must make our country great again, and he can start by making the House of Representatives great again.
Es ist eine ziemlich schwierige Situation für die USA. Immerhin geht es hier um den drittwichtigsten Posten im Land nach dem Präsidenten und seiner Vize. Und heute soll es nun eine erste interne Abstimmung über einen neuen Speaker geben. Zwei Leute treten da an, unter ihnen nicht Donald Trump, das kann ich schon mal sagen. Und es geht darum, einen Stillstand des Landes zu vermeiden. Alles Weitere verrät uns jetzt Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington. Doris, wir bleiben noch mal kurz dabei, wie diese Lage jetzt überhaupt entstehen konnte. Wie konnte denn eine kleine Gruppe von ultrarechten Republikanern den Speaker vom Repräsentantenhaus stürzen?
Ja, das waren ein bisschen gemischte Motive, aber die meisten waren sich einig, der Speaker hat Versprechen ihnen gegenüber nicht eingehalten. Einigen von denen, die sind erzkonservativ, nicht wirklich rechts, aber fiskalradikal. Denen ist radikales Sparen wegen des hohen Schuldenstands der USA besonders wichtig. Die haben gegen McCarthy gestimmt, weil er keine radikalen Einschnitte im US-Haushalt durchgesetzt hat, in letzter Minute auch eine Übergangsfinanzierung für die US-Regierung zugestimmt hat, damit es eben nicht zum Government-Shutdown kommt und das auch noch gemeinsam mit Demokraten. Das reichte also für die aus. Aber beim Anführer Matt Gaetz, den haben wir ja eben gehört, da ist das Ganze auch längst persönlich. Der hat Kevin McCarthy seit seiner Wahl im Januar ständig mit Forderungen erpresst. Er hat dafür gesorgt, dass die Fraktion wirklich in die rechte Ecke gedrängt worden ist. Aber es war halt nie genug. Und für ihn und für 3-4 andere musste McCarthy einfach weg.
Halten wir fest, wirklich so ein grundlegender Konflikt in der Republikanischen Partei. Jetzt muss eben ein neuer Speaker her und die Republikaner wollen da eine erste interne Abstimmung heute machen. Wer steht denn da zur Wahl? Also was sind das für Kandidaten?
Es gibt zwei Kandidaten, Jim Jordan und Steve Scalise. Beide sind erzkonservativ. Jordan, ein früher Ringkampfcoach und ein enger Vertrauter von Donald Trump, ist ehrlich gesagt hart rechts, hat den Freedom Caucus gegründet, ist ein Liebling auch von Fox News. Scalise, erzkonservativ, Fraktionsvorsitzender, ist verbindlicher, konservativ, pragmatischer, hat auch gute Drähte zu Demokraten. Vor allem ist er ein guter Sammler von Wahlkampfspenden. Das ist wichtig für Abgeordnete, die nicht alle Beziehungen haben zu großen Wahlkampfspendern. Und nicht jeder kommt gut an Wahlkampfspenden, um seinen Wahlkampf zu finanzieren. Das ist hier überlebenswichtig heran. Das sind die zwei, die zur Wahl stehen. Aber im Hintergrund hält sich immer noch Kevin McCarthy, der abgesägt worden ist, weil zum Beispiel eine Gruppe von moderateren Republikanern sagen, der ist besser als diese zwei Erzkonservativen. Da ist also einiges los und deswegen wird jetzt vor der ersten Probeabstimmung innerhalb der republikanischen Fraktion, denn die wollen ja unbedingt nochmal so einen Zirkus wie im Januar vermeiden, wo 15 Mal abgestimmt wurde, deswegen wird jetzt vorher nochmal eine Regelveränderung darüber abgestimmt, ob einer der beiden wirklich nur eine einfache Mehrheit braucht, um Kandidat zu werden, oder ob er vielleicht doch 217 Stimmen braucht. Das wäre nämlich die Mehrheit, die er braucht, wenn alle Demokraten dagegen stimmen.
Ja, das heißt, sogar Kevin McCarthy, der Geschasste, steht da jetzt wieder in der Reihe und könnte wirklich realistischerweise auch diesen Posten wieder bekommen.
Also er steht nicht in der Reihe, er ziert sich so ein bisschen, aber er sagt, er würde nicht im Weg stehen, wenn sie ihn denn wählen. Aber das halte ich für ehrlich gesagt eher unwahrscheinlich.
Es sind ja alle davon betroffen, nicht nur die Republikaner von diesem Drama. Was bedeutet das denn jetzt gerade für die USA?
Ja, es ist das ganze Land betroffen, denn der Kongress ist de facto nicht in der Lage, irgendetwas zu verabschieden. Es können keine Gesetze gemacht werden. Es kann zum Beispiel keine Hilfe, jetzt weitere Hilfen für Israel über das, was im Augenblick schon geleistet wird, hinaus verabschiedet werden. Wenn die Republikaner denn dazu bereit sind, könnten jetzt auch keine Ukraine-Hilfen verabschiedet werden, weil eben der Kongress nicht beschlussfähig ist.
Doris, wann wissen wir da ganz genau mehr? Wann könnte es sein, dass ein neuer Speaker gefunden ist?
Wenn ich das wüsste, könnte ich viel Geld verdienen. Die Republikaner selber sind sich nicht sicher. Alle hoffen, dass es schnell geht. Die beiden Kandidaten haben gesagt, wer auch immer die Mehrheit hat, wird der andere ihn unterstützen. Es soll keine Grabenkämpfe geben. Es kann heute sein, aber es kann auch noch ein paar Tage dauern.
Sagt Doris Simon, unsere Korrespondentin in den USA. Ich danke dir fürs Gespräch, Doris.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Schwimmbad, so vom Dreier- oder vom Zehner-Sprungbrett springen, ist ja schon nicht so easy. Also ich brauchte immer ein bisschen länger. Bungee-Jumping, nochmal eine völlig andere Nummer. Nur an einem Gummiseil befestigt, springst du da in den Abgrund aus zig Metern Höhe. Die Extremsportart, die stammt aus Neuseeland und dort wurde jetzt auch ein neuer Rekord aufgestellt. 941 Sprünge innerhalb von 24 Stunden hat Mike Hurt geschafft. So ist er in Auckland im Norden Neuseelands immer wieder von einer Brücke gesprungen. Und diese Zahl, die er da geschafft hat, die hat ihn selbst überrascht, erzählt er hier in Radio New Zealand.
Look, I wanted over 800 and my expectation was unknown. I just wanted to give it a stab and see where we get.
Er wollte über 800 Sprünge kommen, sagt er, hat er natürlich jetzt weit übertroffen und hatte keine Erwartungen, wollte einfach mal gucken, wie weit sie so kommen. Nun steht er da, der Weltrekord und sicher ein ziemlich fertiger Neuseeländer, denn der Sport, der macht natürlich was mit dem Körper und was genau, das kann uns jetzt Sportmediziner Klaus Völker sagen. Er ist Seniorprofessor an der Uni Münster. Herr Völker, Bungee-Jumper Mike Hurt, der hat in dem Interview auch das hier übers Bungee-Jumping und den Körper gesagt.
It gives you nice toned leg muscles and some sore forearms, but apart from that it's good for the body.
Er sagt, straffe Beinmuskeln kriegt man da, schmerzende Unterarme, aber ansonsten sei der Sport gut für den Körper. Würden Sie da mitgehen?
Meine Vorstellung wäre eigentlich ein bisschen andere, die was gut für den Körper ist. Aber sagen wir mal, es ist ja immer so, wenn man sich in irgendetwas wiederfindet, dann ist das schon mal ein enormer Benefit für den Körper. Ja. Unter sportmedizinischen Aspekten würde man natürlich lieber ein bisschen Cardiotraining haben oder man würde ein gezieltes Muskeltraining haben. Das ist beim Bungee-Jumping sicherlich nicht der Fall.
Dann lassen Sie uns doch mal von einem Sprung ausgehen. Das ist ja vielleicht für alle, die uns gerade zuhören, ein kleines bisschen realistischer, das Szenario. Wie hoch ist denn die Belastung für den Körper bei so einem Sprung?
Bei einem Sprung ist sicherlich an allererster Stelle zu nennen der Stress, den Sie ja auch schon vom Springen in Ihrer Anmoderation berichtet haben. Also da oben zu stehen und dann darunter zu springen, ist ein enormer Stress. Der belastet natürlich das Herz-Kreislauf-System, der jagt den Blutdruck hoch und das ist schon eine enorme Belastung.
Gibt natürlich noch andere Komponenten, sowas wie Kopf oder Wirbelsäule. Was machen die Sprünge damit?
Gehen wir erstmal vom Kreislaufsystem her und damit vom Kopf her aus. Wir haben eine totale Kreislaufumkehr. Ne? Normalerweise ist der Kopf oben und die Beine unten und darauf ist unser Organismus eigentlich auch eingerichtet. Und wenn wir das umdrehen, dann geht die ganze Regulation irgendwo ein bisschen anders. Und man kann sich allerdings daran gewöhnen, denn so Trampolinturner oder Turner, die machen das ja auch andauernd, ohne dass die dann irgendwelche Symptome haben. Und das ist beim Bungee-Jumping allerdings dann ein bisschen extrem, weil es nämlich nur eine Beschleunigung in die eine Richtung gibt. Wenn der Körper nach unten geht, mit dem Kopf nach unten, strömt das venöse Blut quasi per Schwerkraft in den Kopf hinein und wird dann sicherlich auch zu einer gewissen Druckerhöhung führen. Wir wissen zwar, dass das Gehirn unheimliche Kompensationsmechanismen hat, um hohe Drücke abzufangen. Das wissen wir von den Gewichthebern oder den Kraftsportlern. Also insofern dürfte das für einen gesunden Organismus wahrscheinlich tolerabel sein.
Aber es gibt sicherlich Menschen, die sollten vom Bungee-Jumpen lieber die Finger lassen.
Ja, wenn Sie sich das vorstellen, das bedeutet einen Stress für die Gefäße und alle Erscheinungen, die die Gefäße irgendwie mürbe machen oder die die Gefäße vorschädigen, das sind dann Probleme, die auftreten können. Wir wissen das von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wir wissen das von Zuckererkrankungen.
dass die Gefäße enorm leiden. Und da gibt es eben auch Berichte, einzelne Berichte, es gibt da keine Studien zu, dass bei solchen Personen dann zum Beispiel Einblutungen ins Auge beobachtet worden sind oder ein kurzzeitiger Sehverlust zu beobachten war. Also solche Berichte gibt es und deswegen rät man ja auch, ähnlich wie bei diesen Fahrgeschäften, solchen Leuten vor solchen hohen Beschleunigungen ab.
Aber trotzdem, da verstehe ich Sie richtig, macht so ein Sprung uns jetzt nicht sofort krank?
Nein, also wenn Sie gesund sind, wenn Sie herz-kreislauf-gemäßig gesund sind, dann dürfte ein Sprung Ihnen keine größeren Probleme bereiten.
Herr Völker, würden Sie springen oder haben Sie das schon mal gemacht?
Ich habe selbst eine wissenschaftliche Untersuchung dadurch gemacht, habe auch da oben auf der Plattform gestanden. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum ich dann nicht gesprungen bin, nämlich es wird natürlich die Wirbelsäule in die Länge gezogen. Mhm. Man hängt ja nur an den Beinen und dann gibt es also einen Ruck und die Wirbelsäule wird in die Länge gezogen. Zwar halten die Muskeln das aus, aber man geht eben davon aus, wenn jemand solche Vorschäden in der Wirbelsäule hat, dass das dann manchmal daneben gehen kann. Aber wenn ich einen gesunden Organismus habe, keine größeren Probleme am Rücken habe, dann dürfte das unbedenklich sein oder weitgehend unbedenklich sein. Leider kann man immer 100% nie geben.
Ein Neuseeländer hat den bisherigen Weltrekord im Bungee-Jumping geknackt und hat 941 Sprünge in 24 Stunden gemacht. Sportmediziner Klaus Völker hat uns erklärt, was das mit dem Körper macht. Vielen Dank.
Ja, bitte sehr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Boah, auf die Jahreszahl, da komme ich echt nicht mehr. Schnell mal googeln. Habt ihr auch das Gefühl, dass so manche Sachen bei euch im Hirn einfach nicht kleben bleiben? Ich finde, das kann ziemlich nerven, zum Beispiel in einer Prüfungsphase oder bei einer wichtigen Präsentation. Es geht aber vielen so. Auf uns prasselt ja auch einiges ein, so den ganzen Tag. Eine bestimmte Strategie, die soll dabei helfen. Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team. Die funktioniert ganz nach dem Motto, wenn ein Gehirn nicht reicht, dann mache ich mir halt ein zweites.
Genau, ein sehr eindrückliches Bild. Und deshalb heißt die Methode zum Wissensmanagement auch Second Brain.
Second Brain.
InfluencerInnen empfehlen das gerade auch immer mal wieder so bei Insta oder TikTok. Im Kern geht es beim Second Brain darum, sich einen externen Speicher für sein Gehirn anzulegen. Das macht man dann mit Apps, mit Software, in der man Informationen speichern kann.
Wie kann man sich das denn ganz genau vorstellen?
Also es geht darum, dass alle möglichen Informationen an einem Ort zu bündeln sind. Viele haben nämlich das Problem, sie zerstreuen ihre Infos ja überall. Also Aufzeichnungen zum Meeting kommen in die Notiz-App, Termine in die Kalender-App und Geschenkideen für Freunde handschriftlich auf den Notizzettel am Kühlschrank. Und im Second Brain sollen alle diese Informationen zusammenlaufen. Neurowissenschaftler Boris Konrad sagt, das Second Brain kann unserem Gehirn mit zusätzlicher Struktur helfen.
Es kann vorteilhaft sein, sowas zu haben, weil unser Gehirn natürlich nicht das perfekte Ordnungssystem und auch keine Suchfunktion hat. Und gerade wenn man in sehr vielen verschiedenen Projekten tätig ist, unterschiedliche Themen hat, vielleicht auch beruflich, privat, im Hobby ganz andere Dinge, kann es dem Gehirn durchaus schwerfallen, das alles immer richtig wiederzufinden. Und da kann es schon eine gute Idee sein, einen Ort zu haben, auf den man zugreifen kann, um was wiederzufinden.
Also das heißt, du erstellst einen auf dich zugeschnittenen Speicher, in dem du deine relevanten Informationen ordnest und im besten Fall auch noch vernetzt. Damit entlastest du dein Gehirn, weil du nicht mehr alle Informationen gleichzeitig jonglieren musst, sondern sie sozusagen für später abgelegt hast.
So Justus, für mich klingt das nicht so super revolutionär. Das klingt ein bisschen wie ein gut geordnetes System, zum Beispiel eine externe Festplatte oder so. Ja, also das, was wir alle immer schon mal machen wollen, da aufräumen, gut strukturieren. Was ist daran jetzt so toll?
Ja, also im Grunde hast du recht, es ist nichts unfassbar Neues. Es gibt dafür einige teure Anbieter, die dafür jetzt passende Plattformen im Netz entwickelt haben. Das sind dann meist auch so Cloud-Speicherprogramme, auf die du dann per Smartphone oder Computer zugreifen kannst. Aber prinzipiell kannst du das auch mit kostenlosen Tools machen, auf denen du Ordner erstellen oder Dokumente speichern kannst.
Wie hilfreich ist denn diese Methode tatsächlich? Also um weniger Dinge zu vergessen.
Also wissenschaftlich gibt es da noch keine expliziten Forschungen zu. Aber Neurowissenschaftler Boris Konrad sagt, dass diese Methode hilfreich sein kann, wenn man sie richtig einsetzt. Einfach weil der digitale Speicher und damit diese digitale Ordnung dem Gehirn helfen kann, Infos besser zu ordnen. Aber es gibt auch mögliche negative Aspekte der Methode.
Ein Problem kann sein, dass unser Gehirn davon ausgeht, die Information immer wieder finden zu können. Das ist so ein bisschen als Google-Effekt bekannt geworden, weil das für Suchmaschinen schon genauso gilt wie für ein Second Brain. dass, wenn wir wissen, die Information ist dort abgespeichert, unser Gehirn automatisch sie noch etwas weniger behält. Und das zweite Thema ist Kreativität, Innovation. Weil wir vernetzt denken, können wir sehr kreativ sein. Wenn die Vernetzung bei uns aber nicht mehr stattfindet, weil wir eben davon ausgehen, das ist ja eh alles abgespeichert, werden wir dazu auch weniger neue Ideen und Ansätze finden können.
Also, man sollte sich nicht ausschließlich auf Second Brain verlassen, weil dann sonst die eigenen Fähigkeiten am Gehirn verloren gehen.
Und was wäre jetzt ein sinnvoller Ansatz, wenn man sich so ein Second Brain dann trotzdem mal bauen möchte?
Also bei der Suche nach der richtigen Plattform ist erstmal die Frage wichtig, was ich damit eigentlich machen will. Wenn es einfach nur so um alltägliche Organisation geht, dann reicht ein kostenloses Tool mit einer Cloud-Funktion vollkommen aus. Wenn man zum Beispiel wissenschaftlich arbeitet oder an sehr vielen Projekten gleichzeitig arbeiten will, dann sollte man vielleicht komplexere Plattformen in den Blick nehmen, empfiehlt der Neurowissenschaftler.
Aus meiner Sicht sind die Tools, die gerne für Second Brains verwendet werden, die auch Referenzierung ermöglichen, sehr sinnvoll. Also die dieses Netzwerkdenken so ein bisschen nachahmen, weil man dort auch Notizen verbinden kann. Und ganz allgemein ist eine gute Suchfunktion, und die ist dann gut, wenn ich weiß, wie ich sie richtig bediene, natürlich auch hilfreich, um Zeit zu sparen, dass das Gehirn eben nicht erstmal jetzt komplett von dem Prozess, wo es gerade darum geht, wegkommt. Ich arbeite ja vielleicht an was, und wenn ich jetzt erstmal 3 Minuten überlegen muss, wie filme ich denn jetzt im Second Brain das Dokument, na, dann lasse ich es lieber.
Also man muss sich fragen, wie einfach fällt es mir, Informationen digital auszulagern, und wenn da die Hürden zu groß sind, dann ist es eher nicht so sinnvoll. Falls man aber so ein bisschen technikaffin ist und gerne mit klaren Strukturen arbeitet, dann kann man sich mit dieser Methode tatsächlich das Merken von Informationen erleichtern.
Die Second Brain Methode, die soll uns helfen, unser Wissen besser zu managen und ob das wirklich gehen kann. Und wie? Justus Wolters aus dem Nova-Team hat's erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.